Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kambert. Tag, Christian.
Hallo, Henrik.
Wir haben eine Frage aus der Hörerschaft bekommen, die, ja, ich sag mal, wie gemacht ist für unseren Podcast zum Thema CO2-Bepreisung. Was wäre ein fairer Preis für Kohlendioxidemissionen? Und zwar aus Marktsicht. Du jetzt als Betriebswirt würdest sofort sagen, ja, gutes Werkzeug, der Markt im Allgemeinen.
Du kennst meine Einstellung, Henrik. Die Antwort darauf ist ganz klar, ja. Der Markt ist dafür ein gutes Werkzeug und ich glaube sogar das beste Werkzeug, was es gibt.
Jetzt läuft es ja noch nicht perfekt. Also die CO2-Emissionen global steigen. Das heißt, Markt funktioniert nicht und oder ist kaputt. Wobei ich glaube, er funktioniert nicht, weil wir gar keinen globalen CO2-Markt haben. Also das ist ja, glaube ich, das ein zentrales Problem.
Oder wie, ja, also wie
müsste man Markt gestalten?
Ja, also ich glaube, da muss man einen halben Schritt zurückgehen. Jetzt schnell zu sagen, ach, der Markt funktioniert nicht, das ist ein bisschen forsch, glaube ich. Weil noch ist dieser Markt ja, wenn man ganz ehrlich ist, überhaupt nicht etabliert. Das ist ja eher auf dem Stand heute noch eine Idee und wir testen und spielen gerade mal so ein bisschen rum, ob das vielleicht mal funktionieren könnte. Ja? Das ist ja alles in einem sehr, sehr frühen Stadium. Ich glaube schon, wenn man das Recht, CO2 zu emittieren, verknappt, und das wird ja versucht mit diesen Zertifikaten zu erreichen, und sozusagen dann die Emission mit diesem Preis belegt, das ist schon eine Funktionalität, von der ich mir vorstellen könnte, die könnte langfristig funktionieren. Und ich glaube auch, die wird irgendwann das, was der Hörer gefragt hat und was wir uns ja alle ganz oft fragen, zutage befördern. Und das ist der faire Preis. Alles, was wir heute lesen über faire Preise für CO2, da gucke ich immer amüsiert drauf und glaube, das ist alles sehr folkloristisch. Natürlich, da kann man ganz wilde Berechnungen einbeziehen und alles Mögliche versuchen zu berücksichtigen. Aber da wird ja nie was Belastbares rauskommen. Das sind nur immer Schätzungen, die so gut sind wie die Annahmen, die dahinter liegen. Zu sehen, was ein echter CO2-Preis ist, das werden wir erst können, wenn ein Markt etabliert ist und funktioniert und läuft. Aber ich glaube, da befinden wir uns am Anfang der Reise. Und meine größte Befürchtung, was heißt Befürchtung, das größte Problem aus meiner Sicht ist, wir reden über ein globales Problem, was womöglich versucht wird, mit regional abgegrenzten Teilmärkten zu lösen. Und da kann ich mir kaum vorstellen, dass das gut funktioniert. Das Thema hatten wir ja in unserer Runde hier schon mehrmals in ähnlicher beziehungsweise benachbarter Fragestellung. Dieses ganze Klimathema, das kann man doch eigentlich nur konzertiert global anpacken.
Genau. Also vielleicht zum Hintergrund, wie funktioniert dieser CO2-Markt? Also die Europäische Union hat sich darauf geeinigt, schon 2005 ein sogenanntes EU Emission Trading System zu etablieren. Das heißt also, es werden Zertifikate vergeben. Also jedes Zertifikat gilt für eine Tonne CO2. Und wenn du jetzt ein Kraftwerk zum Beispiel hast, ein Kohlekraftwerk oder Gaskraftwerk, das im Jahr 1 Million Tonnen CO2 emittiert, dann brauchst du dafür 1 Million Zertifikate, also quasi Erlaubnis, das, diese Emissionen zu tätigen. Also diese Zertifikate, die sind beschränkt. Das heißt, die EU wirkt künstlich auf den Markt, indem sie halt die Anzahl dieser Zertifikate einschränkt. Die Unternehmen bekommen diese Zertifikate geschenkt oder bereitgestellt, kostenlos.
Was heißt bereitgestellt? Das wird ja gemessen an dem CO2-Volumen, was sie heute ausspucken.
Genau. Also die haben quasi eine bestimmte Menge und diese Menge wird aber sukzessive verknappt.
Genau,
und
wenn weil man will ja erreichen, dass halt weniger CO2 emittiert wird.
Genau, aber bis 2045 sind diese Emissionszertifikate quasi null. Also dann gibt es keine mehr. Bis dahin müssen die Unternehmen auf null Emissionen runter. Mhm. Und diese Zertifikate können gehandelt werden. Das heißt, wenn ich jetzt besonders klimaneutral bin oder wenig emittiere, dann habe ich Zertifikate über, die ich dann verkaufen kann an Unternehmen, die mehr brauchen, als sie bekommen. Und die können sie dann kaufen. Das heißt, der Handel erfolgt an der Börse. Also es gibt zwei Probleme. Das eine hast du gerade schon angesprochen, das globale, denn das ist ein europäischer Markt. Und Europa heißt in dem Fall zum Beispiel auch ohne Großbritannien. Die sind ausgestiegen im Zuge des Brexit. Mhm. Die haben dann was Eigenes geschaffen, das überraschend gut funktioniert. Also die Briten sind jetzt zum Beispiel aus der Kohleverstromung komplett raus. Das ist ja das industrielle Revolutionsland, die als erstes angefangen haben Mitte des 18. Jahrhunderts. Die verstromen keine Kohle mehr durch diesen CO2-Zertifikatshandel. Und zweites Problem ist, die Zertifikate, die wir dort handeln, oder diese CO2-Emissionen, beziehen sich nicht auf alle Emissionen, sondern nur auf den Stromsektor, den Flugsektor und den industriellen Sektor. Was fehlt? Landwirtschaft, Verkehrssektor, Gebäudesektor, also Wärme. Mhm. So, und das heißt, wir decken über diesen Markt, selbst in Europa, nur 40% ab. Und das und schon haben wir keinen echten Markt, sondern einen künstlich konstruierten Markt. Das ist ja schon von der Grundidee schlecht.
Na gut, also ich finde das jetzt noch nicht mal so dramatisch, dass einzelne Teilmärkte zunächst mal aus diesem System ausgenommen werden, weil sie nachziehen müssen. Das finde ich jetzt eigentlich, das finde ich akzeptabel, weil dann könnten ja trotzdem die anderen Märkte, du nanntest Flugzeug und so weiter, Stromproduktion, das könnte ja trotzdem funktionieren. Und da gibt's ja auch einen großen Hebel, womöglich. Also das kann schon funktionieren. Und wenn dann Gebäudesektor erst ein bisschen später dazukommt, ja, das ist ja okay. Ich glaube, das alles am Tag 1 einzuführen, das muss gar nicht sein, um einen funktionierenden Markt zu entwickeln. Wenn der zunächst mal nur ein paar Sektoren umfasst und dann kontinuierlich oder systematisch vergrößert wird, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber, wenn es sich auf Produkte beziehen soll, wir denken jetzt mal an Mobilität und Autos oder was weiß ich was. Da muss es ja Möglichkeiten geben, die Autos, die produziert werden in einer Umgebung, wo es halt sowas nicht gibt und wo dementsprechend der CO2-Preis auch überhaupt gar nicht in irgendwelchen Herstellungskosten reflektiert ist und wo die Autos dann zu Preisen verkauft werden können, die das genau nicht beinhalten. Dann entstehen Probleme und Schiefen. Und das ist globale Problem, was wir eben schon angesprochen haben. Und ich glaube, wenn das so ist, dann wird das Ergebnis, jetzt male ich ein bisschen bunter, damit es klarer wird, ja, da wird das Ergebnis so sein, dass die Firmen, die hier sich an dieses System halten, einfach diskriminiert sind, kleiner und schwächer werden dadurch. Und die Firmen, die sich an das System nicht halten, gewinnen. Also dann erreicht man im Prinzip sogar das Gegenteil.
Genau. Genau, das ist das Problem. Und dann verlagern wir die industrielle Produktion ins Ausland. Meine, das sehen wir ja in Europa. Auch die USA lassen ja viel in China produzieren. Da gibt es so ein System nicht, obwohl die chinesische Regierung natürlich sich andere Ziele setzt und natürlich auch andere Mechanismen hat, um dort in ihren Markt einzugreifen. Aber damit verlagern wir die Emissionen woanders hin und das nennt dann oder wird dann gerne als Wasserbetteffekt genannt. Wenn ich auf der einen Seite was runterdrücke, geht es woanders rauf. Ja. Und genau das beobachten wir sogar innerhalb der EU. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann ziehen wir eine Zollgrenzen hoch und besteuern Produkte aus dem Ausland, die dieses CO2-Zertifikat nicht haben. Das wäre ja eine Möglichkeit. Die Diskussion wird jetzt ja gerade geführt mit den Elektroautos aus China, dass wir sagen, da erheben wir Zölle, weil der chinesische Markt oder die chinesische Regierung den Markt durch Subventionen verzerrt und das ist ungerecht für die europäischen Automobilhersteller.
Das wäre eine Möglichkeit. Genau, so ist es ja, mal ganz ehrlich. Ja.
Aber geht ja auch nicht anders, denn wenn jetzt in China oder aus Indien, Australien diese Marktmechanismen nicht da sind, das Produkt einfach 10% günstiger ist, dann sind wir ja als Verbraucher, wir kaufen halt das Günstigste. Ja, und sagen nicht, oh, das ist aber das Grünere, das kaufe ich jetzt gerne. Das mache ich ja nur aus Luxus. Aber ist denn dieses Vehikel vom Grundsatz her Gut, also wenn man jetzt diesen Zertifikatshandel sich anguckt, die Ökonomen sagen alle immer, ja, das ist ein sehr gutes Werkzeug oder eigentlich das beste Werkzeug, was wir haben, um den Klimaschutz, du sprichst ja auch immer von der Planungssicherheit oder dass ich eine Planungsperspektive als Unternehmen habe. Die Ökonomen sagen, das ist das ideale Werkzeug, um bis 2045 die Treibhausgasemissionen gesteuert auf Null zu bringen. Wie siehst du das?
Genau so.
Müssten wir noch machen?
Davon bin ich überzeugt. Aber das funktioniert natürlich nicht im Alleingang. Das ist auch, ich würde so weit gehen zu sagen, im Alleingang, dann ist es halt unschädlich. Nee, wenn man das im Alleingang probiert, und das, glaube ich, versucht ja Europa gerade, das ist sogar total gefährlich für die europäische Wirtschaft. Dann, wie eben schon gesagt, wird die diskriminiert und dadurch geschwächt. Und deswegen braucht man das System meiner Meinung nach gar nicht zu etablieren, wenn man nicht einen Klimaclub hat, der da mitzieht. Das kannst du vergessen. Ja? Ich glaube, das ist eine Illusion zu denken, dass man als sauberes Gutmenschen Europa da den Vorrat da macht und allen beweist, wie toll das funktionieren kann, dann werden wir in Schönheit sterben.
Ja.
Das glaube ich.
So brutal ist es wirklich. Ne? Ja. Also wir beobachten es jetzt gerade, wir spüren in Deutschland die Rezension, die hat jetzt nicht nur CO2-Zertifikatspreisgründe, das sind auch viele andere Gründe, die wir auch schon mal diskutiert haben. Aber wir beobachten ja, dass die Wirtschaftswachstumszahlen in den USA und in China, in Indien deutlich besser sind als in den europäischen Ländern.
Na klar, weil die Produkte, die wir konsumieren, plötzlich dort hergestellt werden und die Firmen, von denen wir diese Produkte kaufen, ihre Produktion dahin lagern, weil dort weniger sinnlose europäische Regulierung stattfindet. Die Firmen sind ja nicht blöd. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem, eine große Gefahr für unseren Wohlstand hier.
Aber was wäre denn die Lösung? Wir haben das Kyoto-Protokoll, wir haben Rio, wir haben Paris. Wir haben ja eigentlich uns als Staatengemeinschaft darauf geeinigt, wir wollen das Klima schützen.
Ja, aber ja, geeinigt.
Genau.
Geeinigt. Also alle haben sich
gesagt, dass wir es wollen.
Also manche sagen ja einfach nur, ach, das ist nett, ja, finde ich auch interessant. Aber unterschreiben tun sie den Zettel dann ja am Ende doch nicht oder so richtig mitmachen wollen sie auch nicht. Also eine Einigung würde ich mal zumindest mal in Anführungsstrichen sehen
bei diesen Dingen. Oder? Das Commitment, ja, Klimawandel ist doof. Ich glaube, so weit gehen dann doch die meisten. Aber da stecken keine konkreten Maßnahmen drin. Und in Europa ist da, glaube ich, ganz gut. Aber wie du sagst, dann sind wir so die Gutmenschen und sterben in Schönheit.
Ja.
Aber ja. Die Konsequenz wäre dann zu sagen, dann lassen wir es und wir setzen wieder auf andere Technologien und interessieren uns nicht fürs Klima. Das sollte ja auch nicht unser Anspruch sein, denn wir sind jetzt Europa nun mal Mitverursacher des Klimawandels. Wir haben ja angefangen.
Absolut richtig. Und das muss man jetzt mal wirklich ganz krass sagen. Es gibt ja auch Personen, die sagen, Leute, der Kaiser ist nackt. Es wird nichts nützen, hier rumzustrampeln und CO2 einzusparen, während in zigfacher Höhe um uns drumherum die CO2-Emission explodiert. Ja? Das, was wir hier in Europa probieren, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja? Wir sollten viel mehr versuchen, also das ist eine Theorie, die ich wenigstens mal diskussionswürdig finde. Wir sollten vielleicht viel mehr versuchen, unsere technologische Kompetenz einzusetzen, um uns vor den Folgen des dann unvermeidlichen Klimawandels irgendwie zu schützen. Also es gibt ja ganz viele, die sagen, kannst du eh nicht aufhalten, diese Kugel rollt, in Sibirien tritt Methan ohne Ende aus, weil der Permafrostboden gerade auftaut. Das ist eine Kettenreaktion, die ausgelöst wird. Da kannst du dir jetzt natürlich Gedanken machen und sagen, wie könnten wir denn das jetzt wieder zurückentwickeln? Da gibt es Leute, die sich im Gegensatz zu mir damit richtig auskennen, also mit den naturwissenschaftlichen Phänomenen, die dahinter stecken, die sagen, das ist unaufhaltbar, das Ding ist jetzt, der Käse ist gegessen. Und dann würde wahrscheinlich die Strategie zu sagen, hör zu, lasst uns lieber zusehen, wie wir uns gegen die Folgen schützen, viel naheliegender sein. Aber klar, wir stehen da, unser Dach brennt und wir sagen, da müssen wir jetzt mal irgendwie Asbestplatten draufschrauben, die nicht so gut brennen.
Ja, genau. Also ich meine, die Kostenabschätzung für den Klimawandel, auch die ist quasi unmöglich. Ne? Wie du vorhin sagtest, wie kann ich einen CO2-Preis angeben oder vorher bestimmen? Das hängt ja von viel zu vielen Eingangsparametern ab und dann auch, ich sag mal, persönlichen Interessen, ob ich linksrum oder rechtsrum rechne. Nur die Folgen des Klimawandels mit den daraus resultierenden Schäden, wir haben es jetzt ja gesehen, was da in Florida passiert ist, die hatten ja den einen Hurricane noch nicht aufgeräumt, da kam der nächste schon. Mhm. Und also die Kosten werden um ein Vielfaches höher sein, aber natürlich nicht heute, sondern erst in 10 Jahren, in 20 Jahren, okay, vielleicht in 50 Jahren. Das interessiert natürlich auch eine heutige Generation, eine heutige Politikergeneration vielleicht nicht so richtig. Das heißt, eigentlich müssten wir ja zweigleisig fahren. Wir müssen einmal sagen, wir versuchen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, was ja klappt. Also in den USA und auch in der Europäischen Union sinken die CO2-Emissionen seit, ich sag mal, 2006 kontinuierlich. Also der Erfolg ist ja da, auch wenn er zu langsam ist. Problem ist China, die ja mehr als doppelt so viel emittieren wie die USA. Indien hat mittlerweile die Europäische Union eingeholt, oder sogar überholt.
Ja. Kein Wunder. In Indien leben ja auch 1 Milliarde Menschen und in der Europäischen Union, was weiß ich, wie viel, 300 Millionen oder so?
Ja, immer so 54 oder sowas in der Größenordnung.
Das ist ja gar nicht verwunderlich, dass die einen Tick mehr CO2. Daran sieht man ja, dass die sogar noch hinterherhinken. Und jetzt lass uns mal ausmalen, die wollen ja auch alle einen hohen Lebensstandard haben. Die wollen auch eine Waschmaschine und ein Auto und was weiß ich was haben und warmes Wasser fließend aus dem Wasserhahn. Das ist ja der Beginn einer Reise.
Ja, genau. Also ich gucke gerade mal nach. Diese CO2-Emissionen pro Person, die sind interessanterweise in China. Warte mal, jetzt gucke ich mal schnell nach. Hier habe ich meine Lieblingsseite, Our World in Data. Das ist also meine Top-Seite. Also die in Deutschland, ein Einwohner in Deutschland emittiert ungefähr 8 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Das ist so eine Mischrechnung aus dem, was du halt, also alle Emissionen, die Deutschland macht im Jahr, dividiert durch die Einwohnerzahl. Da steckt drin, was man persönlich macht, Autofahren, Flugreisen etc. Und das, was natürlich dann so der Staat noch macht, also die Industrie, das wird alles auf die Köpfe umgerechnet. 8 Tonnen. Die Chinesen sind mittlerweile auch bei 8 Tonnen pro Kopf. Mal 4 Milliarden? Ne, also die Amerikaner sind bei 15 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf. Also geht auch noch schlimmer. Der globale Durchschnitt liegt bei knapp unter 5 Tonnen. Und die Inder sind bei 2 Tonnen. Also ein Viertel von den Emissionen, die ein Europäer hat. Oder ein Deutscher, die Europäer sind noch etwas unter Deutschland, weil wir als Deutsche einfach durch die Kohleverstromung ein Problem haben.
Und wenn wir jetzt zu den Indern gehen und sagen, also Indien, mal bei allem Respekt, ihr emittiert ja mehr CO2 als Europa, ihr müsst euch jetzt langsam mal ein bisschen an Ringen reißen, dann ist es doch durchaus nachvollziehbar, dass sie uns angucken und sagen, Entschuldigung, pro Kopf emittieren wir ein Viertel von euch, haltet mal bitte den Ball ein bisschen flach. Und das ist ja genau das Problem. Wir kämpfen in Europa und versuchen durch Klimaclubs und so Leute davon zu überzeugen, sich uns anzuschließen und den Weg zu gehen. Dabei vergessen wir aber, dass wir den Kuchen schon aufgegessen haben. Da liegt jetzt noch ein Krümel auf der Platte und wir sagen, also wir wünschen euch einen guten Appetit. Der war wirklich lecker, der Kuchen, aber jetzt ist er halt leider weg. Du musst jetzt den Gürtel ein bisschen enger schnallen, tut mir leid. So, das ist ja die europäische Argumentation. Und deswegen glaube ich, es wird unglaublich schwer sein, das, was wir eigentlich brauchen, nämlich eine globale CO2-Emissionsinitiative, die auch wirklich Wirksamkeit entfaltet, zu etablieren. Das ist eigentlich, genau. Mal ganz echt, das ist doch, wenn man es mal ganz realistisch sieht, unmöglich. Und wenn ich sehe, was die deutschen Politiker da teilweise von sich geben und dann sagen, wie wir die Industrie hier in Deutschland da jetzt hauruck umstrukturieren müssen, mit einem Ergebnis, dass CO2, was ja interessanterweise gar nicht an der deutschen Grenze Halt macht, netto aus einer globalen Perspektive überhaupt gar nicht reduziert wird, dann frage ich mich, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube nicht.
Ja, das ist ja so das Dilemma. Ich denke, also ein großer Vorteil kann natürlich sein, wenn wir es schaffen, als jetzt in Deutschland oder auch in Europa, diese Transformation hinzubekommen zu einer klimaneutralen Industrienation, dann ist das natürlich Know-how, was wir dann wieder in die Welt tragen können. Das könnte ein Exportschlager sein, wobei wir natürlich jetzt gerade sehen, wie schnell China aufholt und auch die Amerikaner als größte Volkswirtschaft der Welt da aktiv sein können. Ich hatte jetzt letztens noch einen Vortrag gehört von den, also aus dem Saarland, da die Stahlindustrie stellt jetzt auf grünen Stahl um. Das heißt, die haben jetzt gesagt, wir machen das. Die sind, nachdem jetzt Intel oder diese Förderung für Intel, für die neue Intel-Fabrik da in, wo war das?
Magdeburg.
Ne? Die haben irgendwie 10 Milliarden Euro Förderung bekommen. Die ist jetzt erstmal auf Hold gesetzt, weil die jetzt gesagt haben, oh, wir wissen es noch nicht. Und im Saarland, ich glaube, die kriegen etwas über 2,5 Milliarden Euro Förderung vom Bund für die Transformation. Selber stecken die auch nochmal, ich weiß nicht, eine gute Milliarde rein in das, in diese Transformation der Stahlproduktion im Saarland. Und der Vortragende sagte, die gehen all in. Also, wenn das klappt, sind sie grün und haben sicherlich auch einen Wettbewerbsvorteil, dass Leute dann sagen, ich bin auch bereit, für diesen nachhaltigen, grünen, klimaneutralen Stahl vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen als für dreckigen Stahl. Aber die sagen, wenn da irgendwas schief geht,
dann gibt es ein paar mehr Arbeitslose im Saarland. Und genau das ist das Problem. Müssen wir ja nur nach Nordrhein-Westfalen schauen, was da gerade passiert. Das ist ja eigentlich ein super spannendes Thema, Henrik, weil dieser Tage, müssen wir mal gucken, was bei ThyssenKrupp passiert, die wollten auch große Förderungen für grünen Stahl in Anspruch nehmen und tolle Innovationsprojekte machen. Und jetzt haben sie festgestellt, das ist eine Illusion. Und da zahlen wir mal lieber die 500 Millionen Förderung zurück, als dass wir weiter in dieses schwarze Loch zahlen. Das macht ThyssenKrupp und sagt, Feierabend, das Ding gibt's nicht, diesen grünen Stahl. Und das ist ja genau die Wette, über die wir immer wieder hier in unserer Runde geredet haben. Ich gebe dir völlig recht, wenn es uns gelänge, als die führende Post-Transformation-Industrienation dazustehen, das wäre natürlich cool. Ja, dann wären wir bestimmt auch in der Lage, dieses Know-how, diese Technologien, diese Prozessstrukturen zu exportieren und wären ein globales Vorbild mit Sicherheit, das wäre toll. Aber wenn das nicht klappt, dann verlieren wir ganz schön viel.
Ja, genau. Also das wird echt hart. Was dann natürlich auch noch mal spannend ist, also auf der Veranstaltung, auf der ich war, waren dann auch Vertreter aus Frankreich da, die natürlich sagen, oh, so ein Riesenproblem haben wir gar nicht, wir haben ja die Kernkraft. Also da nochmal diese unterschiedliche Kultur, Kernkraft, ein komplett anderes Thema, haben wir schon gehabt, werden wir auch sicherlich nochmal bekommen. Die Franzosen haben einfach viel Kernenergie, bauen jetzt aber auch nicht viel nach. Aber die haben halt dieses Problem nicht. Also oft so dieser Vergleich, ne, wenn du die CO2-Bilanz Deutschland, Frankreich anguckst, klar ist Frankreich natürlich bei der Stromerzeugung deutlich besser, weil wir halt dann auf Kohle gesetzt haben und die Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Über Sinn und Unsinn lässt sich streiten. Wobei andererseits muss man sagen, das macht den globalen Kohl auch nicht fett. Ob wir jetzt in Deutschland Kohle oder Kernkraft nutzen oder mehr Wind, für die Klimabilanz ist das, also geht dann im Rauschen unter. Solange die Chinesen alle, ich glaube, in einer Woche immer noch zwei Tage, innerhalb einer Woche, glaube ich, zwei neue Kohlekraftwerke ans Netz bringen. Also zwei neue. So, und das kann so nicht funktionieren. Wobei dann die Folgefrage ja ist, was können wir denn machen? Also müssten wir nicht eigentlich, so wie wir es jetzt gerade tun, diese Wette annehmen, aufs Risiko setzen, sagen, wir sind eine innovative Industrienation, wir sind ja nicht doof, haben gute Leute, gute Erfahrung, lasst uns probieren. Was haben wir denn die Alternative zu sagen, wir setzen auf die alte Industrie und machen so weiter, dann überholen uns die Amerikaner und die Chinesen auch, weil die eine viel größere Wirtschaftskraft haben. Also ist das nicht sogar eine Chance in Deutschland zu sagen, wir gehen dieses Risiko, dieses unternehmerische Risiko ein?
Na, klar ist das eine Chance, wenn es klappt. Logisch. Nur das ist ein Hochrisikoprojekt. Und das ist, glaube ich, den Protagonisten hier überhaupt gar nicht klar. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist eine 0-1-Geschichte, ja. Aber es ist halt einfach, das ist ein richtig riskantes Startup, was wir hier haben. Und wir setzen die Prosperität unserer Gesellschaft aufs Spiel. Das haben wir jetzt auf den Tisch gelegt. Und das ist schon, das ist schon eine Nummer.
Genau, da müsste man dann nicht sagen, so pass mal auf, und vielleicht das auch offen kommunizieren, dass wir sagen, wir gehen jetzt diese Wette ein und wir müssen alle an einem Strang ziehen und sagen, pass mal auf, das ist unsere Chance, wenn das gut geht, geht es uns in den nächsten Jahrzehnten richtig gut wirtschaftlich. Wenn es schief geht, kriegen wir ein echtes Problem. Also alle an einem Strang ziehen. Aber das ist so das, was ich auch in der politischen Diskussion, in der Debatte, in der Presse total vermisse. Es wird eigentlich sofort gesagt, schaffen wir nicht, wird nichts, ist sowieso doof. So kannst du ja an Startup nicht dran gehen. Also du musst ja beim Startup sagen, Vollgas in die Hände gespuckt und jetzt müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen.
Ja.
Oder wie? Ja. Aber passieren tut es ja nicht so richtig.
Weil, also ganz ehrlich, weil zu wenig vielleicht dran glauben. Und weil das, was die Leute sehen, was bis jetzt passiert, ja auch nicht vielversprechend ist. Man sieht, also ein ganz konkretes Beispiel dazu, ja. Das kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen. Alle regen sich auf, dass in Deutschland Wohnen so teuer wird. Ja, da brauchst du einfach nur einen Taschenrechner, um zu verstehen, warum Wohnen so teuer wird. Weil wenn du in Deutschland ein Haus bauen willst, musst du so viele Energieeffizienzstandards heutzutage einhalten, was wir ja auch tun. Die Häuser, die wir bauen, die sind alle sehr energieeffizient, also so gut, wie das heute halt geht. Ja? Nur das kostet halt was. Und wenn du heute die Herstellung eines Quadratmeter Wohnraums in irgendeinem Mehrfamilienhaus, die kriegst du nicht unter 4.000 Euro. Und wenn du sagst, okay, 4.000 Euro pro Quadratmeter und du willst da heutzutage, damit du irgendwie Zins und Tilgungen bezahlen kannst, brauchst du ja mindestens 6% oder so. Mindestens. Ja. Das heißt, du bist ja schon bei 240 Euro pro Quadratmeter, was diese Investition erwirtschaften muss, einfach nur damit sie ihre Kapitalkosten wiederbringt. Dann bist du bei 20 Euro auf dem Quadratmeter. Wenn du jetzt aber jemandem sagst, ja, die schöne Wohnung kannst du haben, die kostet aber 20 Euro pro Quadratmeter, da gibt es eine Revolution.
Ja, klar.
Und das ist das Problem. Es funktioniert halt nicht. Und das ist aber, glaube ich, was die Leute gerade so ein bisschen begreifen, dass sie sehen, oh, können wir uns das überhaupt leisten? Und ich glaube, zunehmend kommen die Leute zu der Erkenntnis, dass sie sich das eben nicht leisten können. Und sie wollen halt eine Wohnung haben, am liebsten für 7 Euro pro Quadratmeter, und dann aber auch nicht so viel Nebenkosten zahlen. Nur ist das leider eine völlige Milchmädchenrechnung. Und das ist mit einer Wohnung einfach leicht nachzuvollziehen. Aber das ist logischerweise genauso bei einem Auto, bei Benzin, bei Lebensmitteln, bei allen Dingen. Wir können uns das, was wir davor haben, zurzeit gar nicht leisten. Es können sich zumindest mal nicht alle leisten. Und es wird diese ganze CO2-Emissionsgeschichte, das Ergebnis, was sie jetzt gerade produziert, das, was wir jeden Tag sehen und fühlen, das wird vielleicht den Leuten auch gerade klar, obwohl es viele gibt, die das schon seit Jahren versuchen, irgendwie transparent zu machen, führt zu total großen sozialen Problemen und einem Auseinanderdriften der Gesellschaft. Das ist die Konsequenz, die wir gerade erleben. Und das ist, glaube ich, was diesen Sprengstoff hat. Und wenn du sagst, Start-up, Ärmel hochkrempeln, anpacken, ja. aber nur, wenn man auch davon überzeugt ist, dass uns das nach vorn bringt. Das, was die Leute täglich spüren und sehen, ist exakt das Gegenteil. Und deswegen hat auch keiner Lust mitzumachen.
Mhm. Wobei, wenn wir mal in diesem Startup-Beispiel bleiben, finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Startup heißt ja jetzt auch nicht 4-Tage-Woche und viel Work-Life-Balance.
Gutes Thema. Ne?
Ja. Deswegen finde ich das Bild eigentlich ganz gut, dass du sagen, wenn wir aus unserem Staat, aus unserer Gesellschaft, aus der Industrienation gründen wir jetzt ein neues grünes Startup. Und da setzen wir unsere Hoffnung raus, weil das alte Unternehmen einfach kränkelt und eigentlich auf Dauer keine Zukunft hat. Dann müsste man ja sagen, pass mal auf, Leute, es gibt jetzt ein paar Jahre, die werden nicht so angenehm, aber danach kommt das gelobte Land. Etwas blumig dargestellt. Ich muss halt erstmal richtig was leisten, um danach die Früchte zu ernten.
Ja.
Aber auch diese Geschichte, die dahinter steckt, zu sagen, pass mal auf, Leute, ja, es wird jetzt die nächsten 5 Jahre schwierig. Oder die nächsten 10 Jahre schwierig. Aber danach wird es besser und für die nächste Generation sowieso noch mal besser. Müsste man da nicht diese Story so verkaufen und auch so ehrlich sein? Denn ich glaube, so ehrlich ist bei den Politikern kaum einer.
Nein, niemand. Weil dafür wirst du ja nicht gewählt dieser Tage. Ich meine, das Gegenteil, also das ist eine super Metapher, die du da beschreibst. Weil natürlich, da gehört zu diesem Startup-Ding, da gehört Entbehrung und viel Blut, Schweiß und Tränen dazu. Es gibt ja überhaupt gar keinen, der bereit ist, Blut, Schweiß und Tränen zu geben und irgendwas zu entbehren. Das funktioniert, das passt halt alles überhaupt gar nicht zusammen. Und deswegen ist es auch eine total krasse Sackgasse, in der wir uns befinden.
Naja, aber wir sind jetzt ja schon halb drin. Also wir können jetzt ja schlecht sagen, ach Mist, jetzt alles wieder zurück. Denn das zurück macht uns ja jetzt als Volkswirtschaft auch nicht stärker, sondern führt ja auch zur Stagnation, im Zweifelsfall zu einem globalen Konkurrenzdruck, den wir auch nicht standhalten können. Vor allem, wenn man dann auch noch jetzt eigentlich ist ja das Problem nicht, dass als Deutschland, sondern wir müssen es ja als Europa lösen. Denn Deutschland ist ja trotz der volkswirtschaftlichen Stärke, wir sind ja, glaube ich, Platz 3 beim BIP, aber auch nur, weil die Japaner hinten runtergefallen sind und jetzt auf Platz 4 sind, die ja ähnliche oder andere, aber noch vergleichbare strukturelle Probleme haben wie wir. Aber da müssen wir ja trotzdem was tun, denn sonst fallen wir noch weiter runter. Ich habe letztens noch, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, noch mal eine Statistik, also eine Untersuchung gesehen, wie sich die Volkswirtschaften entwickeln. Und das, wenn wir so weitermachen, 2050 nicht mehr auf Platz 3 oder 4 sind, sondern auf Platz 20 abrutschen.
Ja.
Da sind dann Länder wie Indonesien, Nigeria, sind dann vor uns, was das BIP angeht. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, das war jetzt eine angesehene Organisation, ob das irgendwie so ein PwC, KPMG oder sonst einer der großen Beratungshäuser war, also McKinsey oder sowas. Irgendso aus der Kategorie war das. Die ja schon auch Wirtschaftskompetenz aufweisen. Aber ich habe auf die Zahlen jetzt nicht festnageln. Aber das fand ich auch eine ganz interessante Darstellung, wenn man jetzt quasi die wirtschaftliche Entwicklung auch immer im Lineal einigermaßen gerade.
Ja, weißt du, was der wesentliche Treiber davon ist?
Was denn?
Die Geburtenrate.
Ja, aber
also diese Prognosen sind ja bekannt. Ja? Und das ist wirklich, ich habe einen Vortrag gesehen von einem Bevölkerungsforscher, da bin ich wirklich blass geworden, obwohl ich glaube, dass ich mit Exponentialfunktionen so halbwegs umgehen kann. In Klammern, was ja nicht jedem Studenten von uns vergönnt ist.
Ja, da gibt es auch noch weiterentwickeltes Potenzial, gebe ich zu.
Aber wenn man sich das mal vor Augen führt, was das bedeutet, wir leben ja in Generationen von, keine Ahnung, sag mal 20 bis 25 Jahren. Und wenn du siehst, dass eine Generation heute bei uns eine Geburtenrate von 1,3 oder sowas hat, aber in Nigeria vielleicht von 2,3, ich sage jetzt irgendwas, ohne die zu wissen, ich sage nur eine höhere Zahl. Und wenn du siehst, was das in 25 und in 50 Jahren bedeutet, fällst du vom Glauben ab. Und dann weißt du auch, warum Nigeria vielleicht ein größeres Bruttoinlandsprodukt als Deutschland hat, obwohl es viel weniger wirtschaftsstark ist, auch dann nicht so wirtschaftsstark sein wird wie Deutschland heute. Das hat einfach was mit der schieren Menge zu tun.
Ja, also das Statistische Bundesamt, die haben wirklich eine sehr schöne Webseite, um sich die Bevölkerungspyramide jetzt für Deutschland mal anzusehen. Da kann man ein bisschen noch mit den Parametern spielen, also Geburtenrate, Lebenserwartung und auch das Wanderungssaldo. Also wir sind jetzt gerade bei rund 84 Millionen Menschen. Wenn wir das mal bis 2050 machen, sind wir bei 78 Millionen Menschen. Davon mehr als ein Viertel über 67. Also wir sind jetzt bei 20%, wir sind bis dahin dann bei 26% Menschen über 67. Klar, weil dann diese Babyboomer alle weggehen. Und das geht dann rauf bis zum Jahr 2070. Da sind wir beide dann sehr wahrscheinlich auch, haben den nächsten Schritt getan. Da sind wir dann bei 28% Menschen über 67. Gut, jetzt kann man da sagen, da müssen die Menschen da bis 70 arbeiten oder bis 75.
Da fällt mir jetzt ein, wie ist das Wetter in Nigeria? Vielleicht gehen wir dann dorthin und lassen uns dort pflegen von den jungen Leuten, die es dann dort noch gibt.
Ja, das wäre doch eine Möglichkeit. Aber nach 2070, da steht bei mir dann auch die 9 vorne. Also. Aber ich ernähre mich gesund und Sport und so. Ja, ja. Und von daher, ich habe ich vielleicht Chancen. Also heißt, wenn wir es mal zusammenfassen, Resümee ziehen. Und nehmen wir ruhig dieses Bild des Startups nochmal. Wir gehen im Moment ein großes Risiko ein. Sind wir natürlich ein bisschen vom Thema abgekommen, was jetzt eine faire CO2-Bepreisung
ist. Das wollte ich auch, das hätte ich zum Abschluss noch gesagt. Das
muss man noch also tatsächlich, stellen. Die Frage müssen wir beantworten. Ja. Denn die Frage ist, was ist ein fairer CO2-Preis? Müssen wir sagen, wissen wir nicht, weil es keinen Markt gibt, um den Preis zu bestimmen.
Richtig. Ich glaube, niemand kennt den fairen CO2-Preis. Den fairen CO2-Preis, den werden wir sehen, wenn es einen funktionierenden Markt gibt. Und dann wird der sich einstellen und dann wissen wir die Wahrheit. Und vorher wird es das nicht geben. Und da kann man nicht sagen, da ist heute 65 Euro oder mein Gefühl ist, der müsste aber eigentlich bei 200 liegen. Das ist totale Folklore. Wir wissen es einfach nicht. Es gibt diesen Markt noch nicht in einer funktionierenden Form. Und ein fairer Preis kann sich ja sowieso auch nur auf einem informationseffizienten und freien Markt überhaupt abbilden. Und das ist dieser Markt ja noch gar nicht. Denk an Informationseffizienz. Woher wissen wir denn, wie viel CO2 in unserem Apfel steckt, den wir gestern im Supermarkt gekauft haben, der aus Neuseeland kam? Also das ist ja alles noch in den Anfängen.
Genau, es ist mathematisch, physikalisch nicht richtig zu rechnen. Das Umweltbundesamt empfiehlt einen Preis von 250 Euro. Da rechnen die also Klimafolgekosten und so weiter dann rein. Aber auch das ist natürlich kein globaler Preis, sondern setzt auch wieder auf Annahmen und Schätzungen, was so die Umweltkosten sind. Klar wird sein, dass die Klimafolgenkosten höher sein werden. Aber ja, also wir werden es live erleben, weil wir am offenen Herzen gerade operieren.
Ja.
Und im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, Kaugummi kauend, so ein bisschen eine Hand in der Hosentasche und dann mit einer Hand sagen, ja komm, ich mach mal, wird schon gut gehen. Eigentlich müssten wir sagen, so komm, nicht in die Hände spucken, wenn ich die OP-Handschuhe habe und dann das Herz anfassen, aber ja, und dann kann das klappen. Wir schauen mal, wir werden es ja live erleben, wir sind ja mittendrin und ich glaube, das ist vielleicht nochmal dann mal die positive Botschaft. Jeder kann ja zumindest seinen persönlichen Beitrag leisten, ob das jetzt weniger Fliegen ist oder sonst was, sei mal dahingestellt. Aber man kann ja trotzdem was tun und vor allen Dingen aus meiner Sicht auch mit ein bisschen mehr positivem Elan da dran gehen, nach dem Motto, also wir haben schon ganz andere Krisen geschafft, dann kriegen wir das auch hin, wenn wir wollen.
Ja, also ich glaube, das glaube ich sowieso, vielleicht das als Abschlusswort. Ich glaube, wenn es dann wirklich heiß unterm Hintern wird, dann werden die Leute zu Kompromissen bereit sein und Lösungen suchen. Aber es ist halt noch, glaube ich, gerade nicht heiß genug.
Ja, das ist so ein bisschen schade, dass das richtig wehtun muss, bis dann Hauruck-Aktionen kommen werden.
Ja,
ich glaube, also trotz unserer Aufgeklärtheit müssen wir wirklich erst einmal den Schmerz spüren. Und das ist so ein bisschen schade, dass es dabei automatisch zu Menschen kommen wird, die einfach verlieren werden. Ja. Es wird Gewinner geben, es wird viele Verlierer geben. Und das ist wirklich schade, dass es das als Gesellschaft, egal ob das Deutschland, Europa oder die Welt ist, nicht hinbekommen, sondern im Moment sogar eher dabei sind, uns abzuschotten und zu sagen, komm, wir machen es mal alleine, dann das können wir sowieso besser. Ich glaube, das wird auf gar keinen Fall funktionieren.
Ja.
Wir bleiben dran. Prima. Vielen Dank, Christian, dass du wieder mit dabei warst.
Und gerne.
Dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald, Henrik. Ciao.
Ja, vielen Dank an Christian für diese wieder sehr spannende Diskussion. Nächste Woche geht's weiter. Wir bleiben noch so ein bisschen in unserer Reihe zum Klimawandel. Schließen Sie etwas ab. Nächste Woche ist ja auch der 5. Donnerstag im Monat, also so eine kleine Sonderfolge. Und passenderweise auch noch Halloween. Das heißt, wir werden uns mal mit dem apokalyptischen Ende der Erde beschäftigen. Also wie geht es weiter in den nächsten Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen mit der Erde? Wir schauen mal in die ferne Zukunft und gucken mal, wohin sich die Erde entwickelt wird durch den Einfluss des Menschen, aber auch durch die Einflüsse, die wir nicht großartig oder in die wir nicht eingreifen können als Menschen im Sonnensystem, in der Galaxis. Also mal der Blick aufs Große, das nächste Woche. Und in 2 Wochen geht es dann ganz regulär weiter. Da sprechen wir dann über Energiespeicher, auch eine Frage aus der Hörerschaft. Da wurde gefragt, wie der Stand der Speichermöglichkeiten des Stroms ist, vor allem Wasserstoff war da gefragt. Da gehen wir dann in einer neuen kleinen Reihe darauf ein, dass wir uns erst mit den Energiespeichern im Allgemeinen beschäftigen. Das haben wir mal ganz am Anfang dieser Podcast-Reihe gemacht. Da lohnt sich sicherlich nochmal ein aktualisierter Blick. Und dann gehen wir da mal weiter, sprechen auch nochmal über das große Thema Wasserstoff. Ich denke auch, das ist nochmal eine Aktualisierungsfolge wert. Von daher ist das der Weg für die nächsten Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.